immer wenn ich raus bin, halte ich meine Fresse in den Regen. Das sind schwindverschmierte Lieder und ich tu das immer wieder, bis die Welt vor mir verschwimmt. Wohin treibt uns und wieso? Na, wenn es so weit ist, werden wir es wissen. Dreh dich um und wink mir zu. Und wer nicht da ist, hat verschissen. Zu werfen zum Duo Lesebühne, nicht wahr? In diesem Sinne vielleicht einen total motivierenden Applaus für die Lesebühne.
Wir haben ausgemacht mit Daniel, dass ich beginne und aufhöre und Daniel den Mittelteil macht. Er ist sich noch nicht sicher, ob er den Text mit der Sülze liest. Ich hoffe aber sehr. Ich habe das Standardwerk der Lausitz dabei, Sound zum Aufstützen. Da gibt es ganz hinten nach dem Inhaltsverzeichnis noch so eine Art Hidden Track. Blätter tropfen. Es geht darum, dass etwas vorbei ist, aber die Nachwirkung noch sehr lange vorhanden ist. Und dann habe ich einen Text von 2016. Der geht immer noch. Ich lese erst mal Blättertropfen. Der Regen ist schon weitergezogen, über die Stadt hinweg, über den Fluss, über die Müllkippe. Aber unter den Kastanien gegenüber der Bushaltestelle tropft es noch immer. Ich sitze am Bürotisch, ich lese Berichte, ich streiche etwas an und sehe, unwichtig, tausendmal gesagt. Aber in meinem Bauch spüre ich noch deine Hand. Die Gebäude eines halben Dorfes sind fort. Großgerät, das ein Fremder bedient, nimmt nun auch die Erde beiseite, bis zum Rohstoff, zum Bodenschatz. Doch vom halben Dorf träumen noch viele, von grüßenden Radfahrern, von den Brennnesseln hinter der Scheune. Der Regen ist weitergezogen. Die Berührung deiner Hand wird sich eine ganze Woche lang nicht erneuern. Es tropft von den Blättern. Ich wohne ein Stück weg von Cottbus. Also ich habe lange in Cottbus gelebt und dann habe ich das Elternhaus übernommen, ungefähr 70 Kilometer südöstlich von hier. Ich wohne in der Fläche. Also du weißt doch, der Text in der Fläche, da draußen. Ja, wie gesagt, von 2016. Ich hoffe, er wird in den nächsten Jahren überschrieben von der Realität. Eine Fläche ist zweidimensional. Ich rechne Längskante mal Querkante, schon kenne ich den Inhalt. Berichtet jemand über das Leben in der Fläche, hat er die dritte Dimension eingefügt. Denn man kann in die Fläche einen Spaten rammen, Erde ausheben und die Fläche hat sich nach unten hin geöffnet. Für die Blicke von jemandem, der vielleicht zuvor nach oben schaute, zum Himmel, also die Fläche bereits nach oben öffnete, ein aufrecht stehender Mensch. Die vierte Dimension ist die Zeit, oft auch Lebenszeit. Und die Menschen nehmen sich anscheinend immer mehr davon. Der demografische Wandel wird uns, glaubt man der Presse und einigen verlogenen, meinungsbildenden Agenturen, schlimmer ruinieren als Missernten in der Sahelzone, schlimmer ruinieren als von uns beklaute Afrikaner, die auf dem Weg zu uns sind, um sich bei uns fürs Vorbild zu bedanken. Meinungsbildende Agenturen, weil sie ihre gedruckten Blätter kaum mehr loswerden, haben Zeitungen ihre Redaktionen ausgedünnt und abgeschafft. Meinungsbildende, von Industrieverbänden sehr gut bezahlte Agenturen füllen diese Lücken, senden der Presse fertige Artikel, in denen komplizierte Zusammenhänge für den kleinen Mann da draußen in der Fläche auf eine asoziale Parole zusammengebrutzelt sind. Hässliche, tendenziöse Beweisführung dazu, die ein Redakteur mal gegenliest, mal nicht, der kann sich auch nicht zerreißen. Draußen in der Fläche kann man weit sehen. Es gibt keine hohen Mauern, manchmal nur ein flacher Zaun aus zwei Drähten. Am Himmel kann man gut sehen, ob man sich beeilen muss, um trocken nach Hause zu kommen, oder ob es die nächsten 3 Tage lang nicht regnen wird. Der kleine Mann, normalen Wuchses, draußen in der Fläche, da, wo sich Fuchs und Reh guten Morgen sagen, der hört also, dass immer ältere Menschen immer mehr kosten. Denn Aufgabe dieser seit 15, 16 Jahren existierenden Agenturen ist es, Staat, Vorsorge und Solidarität als Lasten darzustellen. Der kleine Mann draußen in der Fläche bemerkt, dass seine Frau gerade die Nordic Walking Stöcke im Flur abstellt. Sie war draußen in der Fläche schnell gehen. Er sagt ihr das mit den vielen alten Menschen. Wir waren mal 800 Einwohner, sagt die Frau. Jetzt sind wir 300. Günther, Hirnschlag mit 58. Beate, Krebs, ist 61 geworden. Drüben Krauses an Baum gefahren, was waren die? 67. Helene, Krebs mit 48, tot. Birgit, 3 Wochen nach der Hirn-OP verstorben. Petra, 51, Nierenversagen, weg. Hildegard, Depression, 46 Jahre. Eckhart, beim Joggen tot umgefallen, der wurde erst nach 2 Tagen gefunden. Manne, stieg von der Leiter und sagte ihm, wäre nicht gut, 1 Minute später tot, 57 Jahre, wer wird hier zu alt? Wahrscheinlich die Alten in den Städten, aber die können doch die Mieten gar nicht zahlen. Doch, die reichen ihre Rente direkt zur verarmten Immobilienbranche durch. Verarmt? Ironie, Helga, Ironie. Ich werde hier gleich auch mal ironisch, mein Freund. Draußen in der Fläche sitzt der kleine Mann von der Straße, der Verbraucher, vom Fernsehgerät. Als der 70 Zoll im Angebot war, haben sie das Hörspiel abgehängt. Da hängt jetzt der Fernseher. Früher konnte er das erste Bier in Ruhe trinken, weil Helga noch in der Küche schürkte, herumfuhrwerkte und ein bisschen Grund reinbrachte. Man muss die Arbeit auch sehen. Heute tuckert der Geschirrspüler und sie wischt nur noch jeden 3. Tag. Die Frau an der Fläche da draußen betritt die gute Stube, guckt aufs Etikett vom Bier und sagt bewusst nichts. Aber er sieht aus seinen Augenwinkeln ihre Mundwinkel und denkt, ein Ton, Helga, ein Ton. Aber Helga sitzt schon mal und sie sehen auf den 70 Zoll oder sind es 90, wie Oligarchen und Bikini-Mädels auf einer weißen, schneeweißen Yacht vor Südfrankreich Sonnenbrillen tragen. Guck sie dir an, sagt der kleine Mann da draußen in der Fläche. Und wir haben nichts, sagt Helga. Die da draußen in der Fläche machen mir Kopfschmerzen, sagt der Abgeordnete in der Stadt. 2017 wählen die 30% AfD. 50%, sagt sein Berater. Was wollen die denn? Keine Dienstleister sein. Draußen in der Fläche, wo sich Adler und Bussard eine erfolgreiche Jagd wünschen, kann ein 50-jähriger Mann mit Auto leben, weil die Rente von Mutter Haftpflicht, Steuern und Sprit hergibt. Weil sie keine Miete zahlen, ihnen gehört das Haus. Er ist Single, weil die guten Frauen weg sind und Mutter eh keine ins Haus lassen würde. Wer wäscht denn dann deine dreckigen Schlüpfer, sie etwa? Manchmal fährt er mit Enrico und Rico zu den Tschechenmädels. Das kostet auch. Das Auto ist alt, die Reparaturen beginnen. Wie sonst wohin kommen? Wer bringt Mutter zum Arzt? Der ausgedünnte öffentliche Verkehr? Sie leben, weil sie keine Miete zahlen. Aber der Abwasserverband ist ihm schon auf den Fersen. Umsonst ist er tot. Wäre schlimm, wenn er tot umsonst wäre, sagt der Bestatter. Also dieser Sarg hier, 750 Euro, das ist wirklich das Billigste. Ich sage mal von der Qualität her schon eher das Einfachste. Ich weiß nicht, wem Sie das an... Müssen Sie selber entscheiden. Hast du da draußen, wo sich Fuchs und egal, hast du dort noch Bargeld, vergrabe es tief. Die Schwerreichen wollen noch reicher werden und sie kommen an deine Tür in mannigfaltiger Gestalt. Und nicht nur das. Sie lenken sogar deine Wut und sagen dir, die Grünen sind schuld oder die Afrikaner oder die kleine Bengalin, die deine Hose genäht hat. Frauen überhaupt. Also markiere mal einen Geldschein, den du ausgibst und dann verfolge, wo er letztendlich landet. Dort findest du die Quelle der Wut. Die Städte sind aufgeteilt, aber draußen in der Fläche ist noch was zu holen. Jetzt kommt Daniel Rattay.
Ja, ich habe einen Text heute hier dabei, den hat sich unsere Moderatorin Claudia Arndt, die gerade in der Bar steht und trinkt, gewünscht. Den habe ich vor 3 Jahren bei der Lesebühne mal gelesen und sie hat sich den gewünscht und den komme ich natürlich gerne nach. Er heißt Eine Urlaubsgeschichte. Wenn man Kinder hat, wird einem ständig die eigene Kindheit reflektiert, weil die geliebten Sprösslinge nicht nur optische Ähnlichkeit mit einem selbst aufweisen, sondern auch charakterliche. Mein Sohn ist gerade im gleichen Alter, wie ich es zur Wende 89-90 war, nämlich 11 Jahre. Inzwischen ist er 14, aber egal. Kein Kind mehr und trotzdem vorerst nur mit einem Bein in der neuen Teenie-Phase. Dieses eine Bein aber, welches Stand finden möchte auf der nächsten Entwicklungsstufe, füßelt schon in der Fremdscham für den eigenen Vater. In diesem Falle ich. Diese Fremdscham ist neu. Noch vor einer Millisekunde war alles, was ich tat und sprach, cool und bewundernswürdig. Das ist vorbei, leider. Stattdessen wird an mir herumgenörgelt und Verbote ausgesprochen, was ich zu wem auf gar keinen Fall sagen dürfe. Inzwischen habe ich Ansprechverbot zu seinen Klassenfreunden. Ich würde nur peinliche Dinge von mir geben. Wie ich aus dieser Nummer herauskomme, weiß ich noch nicht. Meine Versuche, vor seinen Freunden witzig zu sein, verstärkten das Fremdschambefinden. Mein tieferes Problem aber ist, genau solche Worte verwendete ich vor 30 Jahren zu meinem Vater. Ich spüre jetzt, 30 Jahre später, wie weh ich meinem Papa getan haben muss. Dafür braucht es 30 Jahre. Ich will aber nicht, dass auch mein Sohn 30 Jahre für diese Erkenntnis benötigt. Er soll es jetzt kapieren. Hast du das verstanden? War nur Spaß. Kinder sind eine psychologische Dauerbaustelle. Es gibt kurze Phasen, da ist alles gut und so könnte es bleiben. Und in dem Moment, wo du das denkst, hat Sigmund Freud aus der Hölle bereits die nächsten Dämonen losgeschickt. Es gibt trotzdem einen Unterschied zu mir als Vater und zu meinem Vater. Mein Vater war peinlich. Heute weiß ich, dass mein Vater eigentlich ein witziger, verkauzter Kerl ist. Wenn wir bei größeren Familientreffen Geschichten meines Vaters auspacken, dann wird herzlich gelacht. Aber damals, vor 30 Jahren, als mir noch jede Erkenntnis und jedes Reflexionsvermögen fehlte, war mein Vater peinlich. Peinlich, weil ihm dauernd Missgeschicke passierten, beziehungsweise sie provozierte. Ja, es ist schwierig. In Burg im Spreewald an der Kahnanlegestelle vom Ufer, also der Anlegestelle, in den Kahn zu steigen. Es ist eine Frage von Gleichgewicht und dem richtigen Moment. Alle Gäste des Langbootes, auch ältere Leute, schafften es mit ihren Getränken in den Kahn zu steigen, um die nächsten 2 Stunden im selbigen zu sitzen. Dafür wurde bezahlt, das war der Plan. Nur mein Vater brachte das Kunststück fertig, mit dem einen Bein bereits im Kahn zu stehen und mit dem anderen noch am Ufer zu sein und per ungewollter Gewichtsverlagerung den Kahn langsam vom Ufer wegzuschieben. Als 11-jähriges Kind, nur um meine Perspektive kurz zu erwähnen, muss man mit ansehen, wie der eigene Papa mit lautem Getöse, denn mein Vater ist kein leiser Mensch, zunächst einen ordentlichen Spagat à la Jean-Claude Van Damme zwischen Anlegestelle und Kahn hinlegte, um schlussendlich ins Wasser zu plumpsen, um schlussendlich von mehreren herbeigeeilten Menschen herausgezogen zu werden, um schlussendlich lautstark sein Geld zurückzuverlangen, um schlussendlich nass im Trabi, den wir erst 1992 abgaben, nach Hause zu fahren. Ich habe meinen Vater mehrfach erlebt, wie er plötzlich im Kaufhaus eine Verkäuferin ansprach. Dazu muss ich einwerfen, dass mein Vater die Artikel nicht sucht. Er spricht relativ schnell nach Betreten eines Kaufhauses jeglicher Couleur das Fachpersonal an. Und ich habe wirklich mehrfach, bis heute, erlebt, dass jenes angesprochene Fachpersonal gar keine Verkäuferin war, sondern auch eine Kundin, die gerade in der Gegend rumstand. Das ist peinlich, Leute. Denn mein Vater macht das plötzlich, ohne Vorwarnung. Man hat keine Möglichkeit zu sagen, Papa, bitte, halte ein. Schau dir diese Frau noch einmal ganz genau an. Nirgendwo gibt es einen Hinweis darauf, dass diese Frau hier arbeitet. Ganz im Gegenteil, sie trägt normale Straßenkleidung wie du und ich. Und schau mal, sie sucht selber einen Artikel. Sie sucht ihn selber. Ganz betreten sind die angesprochenen Leute danach. Ich habe gesehen, wie sie dann dastehen und an sich herunterschauen und versuchen herauszufinden, wie der fremde Mann darauf kommt, dass sie hier arbeiten. Überhaupt kennt mein Vater Schlangen nicht. Wenn mein Vater eine Information haben will, geht mein Vater dahin, wo es diese Information gibt. Er begibt sich direkt dorthin, ob dort eine wartende Menschenschlange steht oder nicht. Mein Vater braucht diese Information jetzt. Mein Vater macht das bis heute. Das ist peinlich, Leute. Vor allem, weil die Menschen in der Warteschlange wenig Verständnis haben, aber alle so perplex sind, dass die Informationsträger ihnen die Information preisgeben. Das hat Vorteile. Wenn es in der DDR Bananen gab, wir hatten welche. Mein Vater ist Ossi durch und durch. Das ist nichts Anrüchiges, das sind wir ja alle. Aber er bedient auch viele Klischees. Zum Beispiel gab es ja vor 30 Jahren das Klischee, dass der Ossi am Buffettisch steht und sich die Speisen in Tüten einpackt. Mein Vater hat für dieses Klischee-Modell gestanden, das ist ganz sicher. Diese Ossi-Familie Rattay leistete sich vor 30 Jahren im Sommer 1991 den ersten großen Westurlaub. Sie buchten eine Reise nach Rimini, Italien. Papa, Mutti, ich und meine jüngere Schwester. Damals war es normal, mit einem Reiseunternehmen im Reisebus in den Urlaub zu fahren. Man fuhr nicht mit dem eigenen Wagen oder flog, nein, man fuhr im Reisebus mit anderen völlig fremden Leuten, gefühlte 3 Tage in den sonnigen Urlaubsort. Ich habe schon gesagt, dass mein Vater kein leiser Mensch ist. Er schnarcht übrigens auch sehr laut. Gern bekommt er Niesanfälle, die sich ungefähr so anhören. Hatschi! Mein Vater zieht das hinten so ganz lang. Hatschi! 20 von den Dingern. Hatschi! Hintereinander ist eine normale Quote. Ich übertreibe nicht. Was ich damit sagen will, ist, während solch einer langen Busfahrt blieb unsere Familie auf gar keinen Fall anonym. Am Strand von Rimini fiel es mir überraschend leicht, andere Kinder, / junge Leute kennenzulernen, nicht nur Deutsche, sondern auch Italiener. Kindern fällt das eben leicht. Ich erinnere mich, wie ich vor einer Gruppe gleichaltriger Italienerinnen am Ufer stand und Eros Ramazzotti sang. Che pastastere una canzone, Es war schon die Zeit, wo die ersten Gefühle für Mädchen auftauchten. Die Italienerinnen beömmelten sich und wollten, dass ich nochmal sang und nochmal. Ancora, ancora, di nuovo. Sie fanden meine Fantasie italienisch einfach lustig. Man muss schon zum lieben Gott beten, dass man nicht namentlich gerufen wird. Du, mitten in einer Performance von Mädchen, wo du deine ersten bunten V-Federn präsentierst, während von einer wenige Meter entfernten Decke Folgendes zu hören ist. Ich wiederhole es gern. Man muss schon zum lieben Gott beten, dass man in diesem Moment von dieser Decke nicht namentlich gerufen wird. Am Strand von Rimini sahen wir auch zum ersten Mal diese Badespaßattraktionen wie Kitesurfen oder Bananenreiten. Das kannten wir von der Ostsee nicht. Gerade das Bananenreiten faszinierten meine Schwester und mich. Schließlich fuhr das Motorboot mit der Banane als Anhang den ganzen Tag lang vor der Küste herum mit lachenden, kreischenden Menschen in Schwimmwesten drauf. Der Moment, wenn das Motorboot in eine Kurve fuhr und mit kurzer Verzögerung dann die Banane und die Leute mit großem Hurra von der Banane in die Wellen flogen, musste das Aufregendste auf der Welt sein. Wie Kinder so sind. Meine Schwester und ich wollten Banane reiten. Wir mussten meinen Vater bearbeiten, denn mein Papa ist ein knausriger Ossi. Nicht geizig, sparsam, mit knausriger Note. Es war 1991. Der normale Ossi hatte noch nicht so viel Geld. Und das Westgeld, die D-Mark, die er endlich hatte, die wollte er nicht gleich wieder hergeben. Für irgendwelchen Firlefanz wie Bananenreiten. Bei den abgehalfterten Westautos, die hier nach der Wende ihren zweiten Frühling erlebten, da war der Ossi nicht so schlau. Bei Bananenreiten blieb mein Vater zunächst kalt. Mein Vater hatte seine Schätze, die D-Mark-Scheine, gut verteilt. Mein Vater legte verschiedene Depots an, in verschiedenen Koffern, Kleidungsstücken, Bettritzen, Socken, Schuhe, befand sich Geld. Mein Vater würde den Langfingern ein Schnippchen schlagen. Haha. Mein Vater... Ah nee, das Hauptkonvolut allerdings befand sich in einem Klassiker. Die braune Männerhandgelenktasche. Da können sich die italienischen Diebe auf ihren Vespas gern versuchen, meinem Vater seine Schätze vom Arm zu reißen. Mein Vater hatte sich gewappnet. Er hatte eine braune Männerhandgelenktasche. Wie oft die Tasche nervte, kann ich gar nicht zählen. Papa, können wir da drüben auf die Insel schwimmen? Nein, das geht nicht. Ich muss euch begleiten, aber ich habe die Tasche dabei. Papa, können wir da klettern? Nein, ich kann nicht. Ich habe die Tasche. Die Tasche, die Tasche, die Tasche. Wie oft diese Tasche irgendwelche Sachen verhinderte, weil sie immer dabei war. Mein Vater konnte diese Tasche auch nicht ablegen oder meiner Mutter geben. Alle seine Schätze waren in dieser Tasche und die trug er am Mann. Beziehungsweise baumelte am Handgelenk. Irgendwann hatten meine Schwester und ich meinen Vater weich gekocht. Er gab grünes Licht für Bananenreiten. Ich war sowas von aufgeregt. Gleich würde ich die tollste Sache der Welt erleben. Wir gingen also zu der Strandstelle, wo der Bananenreitenstand war. Meine Schwester, ich, mein Vater und die Tasche. Es war nicht billig, das stimmte schon. 50 D-Mark pro Person oder so. Außerdem war dort eine ziemliche Schlange. Mein Vater ging direkt ganz nach vorn. Und wie das mit Ossis so ist, die kein Wort Englisch oder Italienisch sprechen, sie reden dann ganz laut Deutsch. Und dabei zeigte mein Vater auf mich und meine Schwester. Gleich kannst du Banane reiten, habe ich nur gedacht. Du schaffst das, Banane reiten. Die Italiener vom Bananenreitenstand nickten nur. Die Banane war gerade noch draußen auf Fahrt. Mein Vater zahlte 150 D-Mark. Er wollte natürlich mit. Aber Problem, die Tasche. Die Italiener zeigten an, er könne die Tasche hier lassen. Das überhörte mein Vater beflissentlich. Die Tasche, ich gehe zu meiner Decke. Die Tasche, ich bringe die Tasche zur Decke und dann komme ich gleich zurück. Ich bringe nur die Tasche, die Kinder bleiben hier. Das möchte der kleine Junge von 1991 seinem zukünftigen Sohn 2021 zurufen. Das war peinlich. Mein Vater wackelte also mit seinen kurzen Beinen durch den Sand zurück. Die braune Handgelenktasche baumelte am Handgelenk und er brauchte Stunden, um zur Decke zu gelangen und zurück. Es war ein sehr heißer Tag. Mein Vater hatte sich bei der Decke angelangt, noch einmal ordentlich mit Sonnencreme eingeschmiert. In der Zwischenzeit war die Banane längst da, aber wir mussten ja noch auf meinen Vater warten. Die Kinder in der Schlange murrten bereits. Zum Glück waren es nur Kinder und keine Erwachsenen. Irgendwann tauchte mein Vater wieder am Bananenreitenstand auf. Uns wurden die Schwimmwesten angelegt. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, wie mir über den erhitzten Körper die nasse, kalte Schwimmweste übergestülpt wurde. Außer meinem Vater, meiner Schwester und mir durfte noch ein anderer Junge etwa in meinem Alter mitfahren. Es war ein deutscher Junge. Er hatte also alles verstanden, was mein Vater so von sich gab. Er sah peinlich berührt aus, aber auch ihm stand die Freude ins Gesicht geschrieben, dass es nun endlich auf die Banane geht. Das Motorboot wartete im Wasser. Die Banane lag nah beim Ufer, im flachen Wasser. Wir stapften erwartungsfroh hinein. Es war nicht so leicht, auf die Banane hochzukommen. Jeder hatte seine Schlaufe, an der er sich später sitzend festhalten konnte und an der er sich hochziehen musste. Es ist ja auch nicht leicht, auf ein Pferd zu steigen. Einer der Italiener kam mit ins Wasser und half, wem geholfen werden musste. Es gab nur eine Person, die Hilfe brauchte. Ihr ahnt es, mein Vater. Papa kam ja auf die tolle Idee, sich noch einmal ordentlich mit Sonnencreme einzuölen. Das wurde ihm nun wenige Momente später zum Verhängnis. Mein Vater rutschte an der Banane ab. Er kam nicht hoch. Ein anderer Italiener eilte hinzu und zu zweit hieften sie meinen Vater auf die Banane. Erinnerungen vom Ausflug in den Spreewald stiegen auf. Nur nicht emotional ranlassen, hieß meine Devise. Gleich kannst du Banane reiten, Daniel. Das Motorboot fuhr los und es war ein tolles Gefühl. Der Wind pfiff uns durch die Haare. Wir glitten über die Wellen hinweg. Es war ziemlich ruckelig, aber wir hielten uns gekonnt fest und jauchzten vor Glück, so wie wir es immer von den anderen Leuten gehört hatten. Der Moment kam, der Höhepunkt, der eigentliche Spaß. Das Motorboot legte sich endlich in die Kurve. Alle vier Reiter flogen von der Banane in die Wellen. Patsch! Irre! Ein irres Gefühl. Ich war auch noch nie vorher so weit vom Ufer weg. Plötzlich schwamm ich im Meer. Es ist dunkler unter dir und sofort ein anderes Gefühl. Das Schönste aber war das Fliegen. Ich hatte gesehen, dass es manchmal Menschen gab, die es schafften, nicht aus der Kurve zu fliegen, sondern wie Rodeo-Reiter auf der Banane zu bleiben. Das nahm ich mir für die nächste Kurve vor. Ich wollte oben bleiben. Normalerweise fuhr das Motorboot mehrere Kurven, bevor es zum Strand zurückkehrte. So. Ich schwamm zur Banane zurück, meine Schwester und der Junge neben mir. Es war mühsam, es war nicht leicht, aber wir zogen uns wieder auf die Banane rauf. Wer fehlte? Natürlich mein Vater. Mein Vater kam bereits mit der Schwimmweste nicht klar. Außerdem war das Meer nicht ruhig, es gab durchaus Wellengang. Mein Vater schaffte es nicht, überhaupt zur Banane hinzugelangen. Er kam nicht vorwärts. Ich sprang wieder ins Meer und versuchte, die Banane zu meinem Vater hinzubewegen. Das klappte auch. Ich zog mich erneut auf die Banane und hoffte, dass mein Vater Gleiches tat. Mein Vater hatte aber die tolle Idee gehabt, sich mit sehr viel Sonnencreme einzuölen. Habe ich das schon erwähnt? Es kam, wie es kommen musste. Mein Vater kam nicht auf die Banane herauf. Er rutschte immer wieder ab. Er kämpfte wirklich, aber es ging nicht. Als er wieder einmal von der Banane ins Wasser zurückglitt, gab es 2, 3 besonders hohe Wellen und mein Vater entfernte sich plötzlich. Er entwich sehr schnell von der Banane und trieb auf das offene Meer zu. Dani, Dani, ich treibe ab! Höre ich ihn noch heute von meinem geistigen Auge rufen. Irgendwann war er so weit entfernt, dass man ihn, wenn er im Tale der Wellen war, nicht mehr sah. Hatschi! Hörte man allerdings noch. Das Motorboot kehrte um. Die Leute im Boot brauchten sicher 15 Minuten, bis sie meinen Vater in das Motorboot gehievt hatten. Er hatte ja noch vor kurzem sich mit Sonnencreme eingeölt. An Bord des Bootes waren junge italienische Männer, die irgendwelche Mädels zur Fahrt eingeladen hatten. Es war also eine ganze Partytruppe, die meinen eingeölten Papa, der auch am Motorboot immer wieder abglitt, obwohl er eine kleine Leiter war, in Sicherheit brachte. Der andere Junge saß hinter mir. Ich hatte Angst, mich umzudrehen. Denn die wenigen Male, die ich in sein Gesicht sah, schaute ich in sehr dunkle, funkelnde Augen. Die Leute im Motorboot entschieden, die Tour abzubrechen und wir fuhren einen langsamen, langweiligen, demütigen, in einem langsamen, langweiligen, demütigen Tempo zum Strand zurück und das war's. Der Junge sagte am Schluss zu mir, sagt deinem Vater, dass er abnehmen soll. Er spielte auf das leichte Übergewicht meines Vaters an, aber das war nicht der Grund. Er konnte ja nicht ahnen, dass mein Vater sich kurz vor dem Bananentritt mit Sonnencreme eingehüllt hatte und dass mein Vater solche Geschichten am laufenden Band lieferte. Ich habe nie wieder auf einer Banane gesessen. Ich habe Bananenreiten auch länger nicht mehr an den Stränden gesehen. Ich habe als Kind nicht darunter gelitten, dass es in der DDR kaum Bananen gab. Es ist ironisch, dass mir die Banane erst nach der Maueröffnung im westlichen Ausland vergällt wurde. Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht muss ich meinem Sohn diese traumatische Geschichte erzählen. Vielleicht muss ich einen Strand ausfindig machen, der noch Bananenreiten anbietet. Ich werde mit meinem Sohn dort einmal Bananenreiten buchen. Ich werde mich vorher nicht mit Sonnencreme einölen und ich werde es verdammt nochmal schaffen, auf diese Banane raufzuklettern. Hoffentlich. Wenn ich genauer darüber nachdenke, drängt sich mir auf, meinen Vater gleich mitzunehmen. Quasi als generationsübergreifende Traumabewältigungsmaßnahme. Wir buchen einen Bananenritt und ölen uns vorher alle drei noch einmal so richtig ein, aber so richtig, gegenseitig, wegen der Nähe, mit Sonnencreme ein und fliegen in der ersten Kurve aus dem Sattel in die Wellen und versuchen in einem verstörenden, aufreibenden, reinigenden Sisyphos-Akt uns gegenseitig auf die Banane zu hieven und scheitern dabei mit großer Freude. Dann müsste ich meine Schwester aber auch mitnehmen und diesen Jungen von damals ausfindig machen. Ach, das wird mir alles so kompliziert. Nee. Ich hab's. Ich mache es wie immer. Ich verbrate meine Traumata in aller Öffentlichkeit als gute alte Lesenbühnengeschichte in Cottbus. Ende. Ja, ich habe noch eine kurze Geschichte, die Sülze-Geschichte. Wollt ihr die hören? Okay, danke. Sie heißt Spielen gehen. Wie die meisten von euch wurde auch ich in meiner Kindheit von Erwachsenen gezwungen, den Teller aufzuessen. Ich erinnere mich, wie ich als 4-jähriger Bub im Kindergarten vor einem Teller Sülze saß und die Erzieherin mit funkelnden Augen sagte, wer seinen Teller nicht aufisst, darf nicht spielen gehen. Sülze. Glibberiges Aspik vor einem Kind. Hat man jemals ein Kind sagen hören, Mama, kannst du zu Mittag Sülze machen? Selbst als Erwachsener gehört Sülze nicht zu den Favoriten. Das ist schon eine sehr spezielle Lust, die man haben muss, wenn du zu dir selber sagst, heute Sülze. Was sülst du denn hier so rum? Mein doch, was redest du für eine gequirlte Kacke? Und ich wollte doch spielen gehen. Also musste ich Scheiße fressen. Gabel für Gabel zwang ich mir die Sülze rein. Ich wurde gelobt von der Erzieherin. Nehmt euch ein Beispiel an Daniel. Keine Revolte, keine Widerworte, keine brennenden Bauklötze, Barrikaden im Kindergarten. Nein, für mein opportunistisches Verhalten bekam ich auch noch Meriten an die Brust geheftet. Dazu die aufgerissenen Augen der anderen Kinder am Tisch. Ja, ich hab meinen Teller geschafft. Ich gehe jetzt spielen. Allein. Es ist allgemein bekannt, welche psychologischen Folgen die Ist-Dein-Teller-Auf-Erziehung in sich birgt. Nicht nur, dass es einen halbvollen Teller, den ich satt von mir wegschiebe, in meinem ganzen Leben nicht gegeben hat. Nein, die Sache bekam einen pedantischen, krankhaften Zug. Wenn eine Tüte Chips aufgerissen, eine Tafel Schokolade angebrochen, eine Flasche Bier geöffnet wurde, dann musste das jeweilige Lebensmittel verbraucht werden. Aber die Angelegenheit blieb nicht bei mir. Wenn ich am Tisch mit einer anderen Person sitze und mein Gegenüber isst seinen Teller nicht leer, dann muss ich fragen. Isst du das nicht mehr? Nein. Also wenn du willst, ich würd's aufessen. Das ist bei einem guten Freund oder Familienmitglied auch kein Problem. Die schieben mir die Teller inzwischen zu. Aber mach das mal bei einem Geschäftsessen. Ganz schlimm ist es, wenn man mit einem Businesspartner zum Italiener geht und er bestellt sich eine Pizza und er mag die Ränder nicht. Und dann schneidet er die Ränder ab und dann liegen die auf dem Teller. Sie liegen auf dem Teller und der Teller ist nicht leer. Die Ränder thronen auf dem Teller und verhöhnen dich. Entschuldigen Sie, essen Sie die Ränder nicht? Nein. Also, wenn Sie nichts dagegen haben, ich würde. Hilfe! Aber das ist noch nichts. Ganz schlimm ist es, wenn man gegenüber etwas Verbranntes abgeschnitten hat. So etwas Schwarzes, Verkohltes, krebserregendes, ehemals organisches Ding. Und dann liegt es auf dem Teller und der Teller ist nicht leer. Er ist nicht leer. Entschuldigen Sie, essen Sie das schwarze, verkohlte, krebserregende etwas nicht? Nein. Also, ich mag es ja ganz gerne etwas kross. Hilfe! Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn dem Businessmenschen beim Geschäftsessen etwas vom Teller auf den Boden fällt. Sagen wir ein Stück Sülze. Ja, der Geschäftsmensch hat sich beim Geschäftsessen Sülze bestellt. Ist ja ein besonderer Anlass. Heute Sülze, hat er sich gesagt. Und dann hebt er das Stück Sülze vom Boden auf und es ist ihm etwas peinlich und wir lachen. Ja, ja, das passiert mir auch manchmal. Das passiert mir nie. Und dann legt er das Stück Sülze demonstrativ an den Rand des Tellers, zeigend, dass dieses Stück Sülze nicht mehr zum Verzehr geeignet ist. Aber es liegt auf dem Teller, der Teller ist nicht leer und da liegt es und ich kann es sehen. Der Geschäftsmensch hat es mit seinen Händen angefasst, als er es aufhob. Sülze ist schön klebrig und der Boden ist eben wie ein Boden und ich kann sehen, wie Teile vom Boden an der Sülze kleben. Ich sehe ein Haar, ich sehe eine kleine Wollmaus an der Sülze, aber es liegt auf dem Teller und der Teller ist nicht leer. In diesem Moment muss man warten, bis der Geschäftsmensch aufs Klo geht. Ja, die Toiletten sind da hinten. Ja. Na klar, ich sag schon mal dem Kellner Bescheid, dass er abräumen kann. Ja, na klar, bis gleich. Ja, da hinten, ja. Warten. Ja. Warten. Eröffnet die Tür zu den Toiletten. Ja. Warten und die Türe geht. Es gibt einen kleinen, feinen Gedanken, der die Gefühle von Scham zerstäuben kann. Der Gedanke lautet, jetzt kann ich spielen gehen. Ende. Dankeschön. Und jetzt kommt einmal ganz kurz noch Udo Tüffert.
Jahre DDR-Geschichte zusammengefasst. DDR und ein Stück danach. 50er. Stalin lebt, Stalin tot. Schon wieder Panzer in Berlin. Mörder Mielke erhält Tentakel. 70er. Wohnungsbauprogramm. Fließend Wasser, Fernheizung. Renft, Kraftwerk, Pink Floyd. 80er, Margot färbt ihr Haar lila. Geist flieht schon wieder, gießen heimatliebende Balkonpflanzen. Ende 80er. Ungarn öffnen Zaun. Zwei Erichs rufen, wo bleiben die Panzer? Leuten mit Ideen hört man ein Dreivierteljahr lang zu. Da, wo ich wohne jetzt, sind das erste Mal wieder die Wölfe aufgetaucht. 1996. Ein Jäger auf dem Hofstand rieb sich die Augen und nochmal und dachte, das ist doch kein Hund. Das war auch keiner. Erster Wolfstext. Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt. Sie mögen sagen, er war nie fort, aber ich rede vom Tierreich. Wolfsmensch ist etwas anderes als Wolfstier. Eventuell fehlt uns heute die Zeit, auf beide ausreichend einzugehen. Auch ist über Wolfsmensch genug gesagt. Wie kamen die Wölfe nach Deutschland? Einer durchschwamm die Oder Richtung Mecklenburg, zwei oder drei liefen durch die Neiße in meine Heimat, die Oberlausitz. Wolf und Wölfin sind Urvater und Urmutter aller Hunde. Heute schleichen sie wieder findigst durchs Unterholz, am liebsten nachts. Wenn ich schlafe, schauen sie rings um meinem Bett in den Wäldern nach dem Rechten. Dezimieren endlich das Rotwild, wegen dem junge Baumpflanzungen immer eingezäunt werden mussten. Denn stets schlief der Jäger mit seinem Flachmann auf dem Hochstand ein. Und ein Reh, ein Hirsch, ein Dammwild können bei frischen Sprossen einfach nicht zusehen. Frische Sprossen gehen bei denen wie geschnitten Brot. Nun aber wird ihnen der Wölfe Mangel an Political Correctness die Art gesund erhalten. Die Wölfe fressen Kranke und Behinderte zuerst. Das klingt hart, ist es auch. Andererseits bringt man im Tierreich niemanden um, weil er auf einem Ölfeld grast oder wohnt. Wölfe beißen auch niemanden die Halsschlagader auf, weil er Edelsteine besitzt, die der Wolf dann in Kreuze einfasst, um in Kirchen damit anzugeben. Edelsteine, die er später durch farbiges Glas ersetzt, um mit dem Verkauf der Originale die Kosten ausschweifender Feste zu begleichen. Nein, Wölfe feiern anders. Dennoch ist in den Teilen der Lausitzer Bevölkerung ein tiefes Unbehagen spürbar. Ist der wirklich scheu, dieser Wolf? Und haut er wirklich ab, wenn ich komme? Die Statistik in vergangenen Jahren angefallener Schafe zeigt Hälfte, Hälfte. Zur einen Hälfte war es ein Wolf, zur anderen herumstreunende, entlaufene Hunde. Der Wolf ist neu. Entlaufene Hunde gibt es schon immer. Bei entlaufenden Hunden spürt niemand Unbehagen. Der Hund hat schließlich gelernt, wer der Herr ist. Auch wenn Herr sich Herrchen nannte. Ob der Wolf einen Herren erkennt? Der Wolf ist ein Tier von sagenhafter Schönheit. Wer schön ist, hat es im Leben leichter. Wer etwas hat, was andere nicht haben, zieht Hass auf sich. 1904 war der letzte Wolf in Deutschland erlegt, aus purem Neid oder aufgrund weit schlimmerer Ängste. Womöglich findet sich kein Mensch, der genug Mut besitzt, sie offen zu nennen. Der Wolf heult nachts. Einzelgänger finden sich zum Rudel. Ist es wirklich ein Heulen oder Stolz aufs erfüllte Alleinsein? Tiere kommunizieren auch über Geruch. Sind die Wölfe satt, verspüren sie wie der Mensch Müdigkeit, manchmal auch eine bestimmte Lust auf Kurzweil, auf Zerstreuung, auf ein Spiel oder eine kleine Lästerei. Dann laufen sie vom Waldrand aus auf eine winddurchwehte Schneise. Sie wissen, dass dieser Wind ihren Geruch ins nahegelegene Dorf trägt. Sie wissen, wer auf diesen Geruch wartet. Hunde. Hunde an der Kette, im Zwinger, an Laufleinen, hinter Zäunen, die sie überspringen könnten, das aber nicht wissen. Oder es zwar wissen, aber dazu gleich. Wolfsgeruch löst Gerede unter den Hunden aus. Erregung, Verwirrung, Verzweiflung. Die meisten aber bleiben gelassen und ducken ihren Kopf unter die Decke der Gewohnheit. Einerseits wissen die Wölfe, dass die Hunde von ihnen abstammen. Gleichzeitig aber können sie es nicht glauben, lassen mehrere Arten kichern leicht ihre Lefzen erzittern. Derart närrisch klingen die Äußerungen der Hunde. In einem Dorf rufen die jungen Hunde, lasst uns unseren Vorfahren folgen. Aber die alten Hunde legen sich nieder, Quatsch, hier ist unser Fressen sicher. Ein Dorf weiter ist es umgekehrt. Die jungen Hunde schweigen und betrachten die ganze Nacht lang ihr gepflegtes Fell im Keuteich. Dieses Fell werden sie sich in der Wildbahn nicht verschmutzen. Aber die alten Hunde rufen, Rock'n'Roll, freier Auslauf für immer, jeder Zwinger ist Vietnam, wir hatten einen Traum. Die Wölfe am Waldrand hören zu, die Nacht ist niemals still. Zwar schweigen die Singvögel, aber Käfer scharren in der Rinde, Wespen graben in der Erde, zerbrechen Marder und Dachs trockene Kiefernadeln. Fern im Sumpf schreit ein Kranich, den Fuchs zu vertreiben. Ein junger Wolf nähert sich den Älteren und fragt arglos, befreien wir die Hunde? Niemals, sagt die Wölfin ruhig und deutlich. Junge, sagt der Wolf, das ist schlecht ausgebildetes Personal, die können nur noch auf den Napf essen. An einem Rehknochen würden die ersticken. Plötzlich nähert sich ihnen ein streunender Hund. Die Wölfin sendet ihnen ein Schulterzucken, das ihn bis ins Mark frieren lässt. Der streunende Renn springt 50 Meter, dreht sich nochmal um und brüllt. Und wenn das mit dem Naturschutz vorbei ist, werden sie euch wieder bis auf die Burgkappen jagen, Tag und Nacht. Was ist Naturschutz? Fragt der junge Wolf. Das ist, sagt die Wölfin, wenn die Menschen versuchen, sich selbst zu retten. Geht uns das was an? Mit der Antwort, nein, das geht uns nichts an. Verlassen Sie den Waldrand. Und jetzt hören wir ein Lied von Alex Wilke.
Ja, aber ich wusste ja nicht, was ihr alles cooles lest. Und, aber das habe ich jetzt das Gefühl, geht dazu. Oder ist irgendwie, ich komme jetzt zurück zu den Menschen. Also war ja auch eine Fabel, bin ja nicht Beruf. Genau, die Menschen reden, habe ich jetzt zum Schluss. Oder eben reden nicht miteinander. So. Dazu habe ich jetzt, ich komme ja auch gerade aus der Deutschen Bahn, hey, ich bin da, ein Liedchen mit 80 Strophen. Schön ist die Stille, still ist es zu Haus. Manchmal, Moment. Schön ist die Stille, still ist es zu Haus. So, jetzt, aber jetzt läuft es 8 Strophen durch. Ja, danke. Schön ist die Stille, still ist es zu Haus. Es gibt viele Gründe, manchmal muss ich raus. Draußen sind die anderen, das stört mich aber nicht. Doch was mich auf die Palme bringt, wenn jeder so gut spricht. Sitz ich auf der Parkbank, kaufe ich mir ein Eis. Irgendeiner ist schon da und erzählt mir seinen Scheiß. Ein Speier in der Straßenbahn, Trommler im Café. Plärren in der Telefon, dass ich jedes Wort verstehe. Stehe ich in der Schlange, fahre ich mit dem Bus. Überall sind Menschen und die meisten reden Schluss. Hey, danke für die Infos, jetzt weiß ich Bescheid. Wer geht heute kegeln und wer kauft sich wo sein Kleid? Ich hör was von Vorunkeln, ich stopf mir was ins Ohr. Denn alles, was sie reden, stelle ich mir bildlich vor. Oh, hier bin ich Mensch, hier rede ich laut, egal ob's dir den Tag versaut. Du kannst nicht hören, was geht's mich an? Ich fahr wie du nur Straßenbahn. Hier bin ich Mensch, hier muss es sein. Ich weihe dich in alles ein, ich schreie in mein Telefon.